Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. Das hat sich ja auch das Team des Staatstheaters Meiningen gesagt, als die Kollegen aus Kiew ankamen, inklusive Bühnenbild ihrer Fidelio-Inszenierung, mit dem sie aus der Ukraine angereist sind in Kriegszeiten. Heute war dieses ja doch sehr spezielle Gastspiel in Meiningen zu sehen und wir sprechen darüber. Auch über den Dokumentarfilm Nawalny, mit dem das Dogfest München heute Abend eröffnet wurde. Sein 50. Jubiläum erlebt das extrem liberale Abtreibungsgesetz in den USA. Womöglich nicht, denn so wie es aussieht, wird das oberste Gericht die Regelung von 1973 kippen. Mehr dazu gleich im Interview mit der Feministin Mitu Sanyal. Und der Streit um Antisemitismusvorwürfe gegen das Dokumentarteam beruhigt sich auch nicht. Eine Diskussionsreihe, die Wogen glätten sollte, die wurde jetzt abgesagt. Das alles in der kommenden Stunde hier bei Fazit. Es wird demonstriert in den USA gegen weitreichende Einschränkungen des Rechts auf Abtreibung. Diskutiert und zwar auch heftig wird dort schon immer und die Abtreibungsgegner kämpfen seit Jahrzehnten gegen die liberalen Regeln, die existieren. Jetzt allerdings sind sie dem Ziel so nah wie nie, denn entscheidend liegt beim Supreme Court bereits ein Entwurf für eine Urteilsbegründung, wonach das seit 1973 bestehende Grundsatzurteil gekippt werden soll. Das hat das Magazin Politico geleakt. Vor der Sendung habe ich darüber mit Mitu Sanyal gesprochen, Kulturwissenschaftlerin und Romanautorin. Hallo und guten Abend erstmal.
Ich grüße Sie.
Zunächst mal zu den Fakten. Momentan darf man in den USA bis zur 24. Woche abtreiben. Was würde es denn heißen, wenn das oberste Gericht diese Regelung jetzt kippt?
Es würde de facto bedeuten, dass in ganz, ganz vielen Staaten, in denen die Republikaner regieren, sofort Gesetze, die schon in der Schublade liegen, das wissen wir, in Kraft treten würden, die verbieten würden, nach der sechsten Woche abzutreiben. Und die sechste Woche ist halt wirklich gerechnet ab der letzten Periode. Das heißt, zu einem Zeitpunkt, wo die meisten Menschen noch gar nicht wissen, dass sie schwanger sind.
Ja, das ist natürlich wahnsinnig extrem. 24. Woche, sechste Woche, da liegen 18 Wochen dazwischen. Man muss ja dazu sagen, das war damals eine wahnsinnig radikale Regelung, die den Abbruch bis zur 24. Woche freizugeben. Also das ist schon hart, ne?
Es ist tatsächlich sehr, sehr hart und deshalb irgendwie wird ja auch so unglaublich heftig drum gestritten. De facto ist es tatsächlich so, dass weit über 90% aller Abtreibungen, die in den USA vorgenommen werden, deutlich vor der 13. Woche passieren. Also sehr, sehr vergleichbar zu Regelungen in Deutschland beispielsweise. Und es sind die ganz großen Ausnahmen, die später passieren. Aber damit kann man natürlich so wunderbar Politik machen. Also weil dann gibt es einen Herzschlag, dann wäre das Kind in der Lage, außerhalb des Körpers der Mutter zu überleben. Und das ist ja genau das, wo immer gesagt wird, das sind Babys, das sind nicht Zellklumpen oder, sondern es geht hier um Menschenleben. Und damit wird Politik gemacht. Das sind auch immer die Fotos, die wir sehen. Also die ganzen Bilder, mit denen diese Pro-Life-Bewegung argumentiert. Das sind alles Fotos von diesen sogenannten Spätabtreibungen, die absolute Ausnahme sind, auch in den USA.
Es gibt auch die Meinung, dass die Demokraten eine Mitschuld haben an dieser Entwicklung, dass dieses sehr freizügige Gesetz von 1973 jetzt möglicherweise gekippt wird, weil sie sich eben von einem Großteil der Bürger zu weit entfernt hätten, so heißt es, also zu abgehoben. Zu urban, elitär, da hat der politische Gegner in solchen Fragen dann natürlich ein leichtes Spiel, oder?
Naja gut, aber in Bezug auf die Abtreibungsgesetzgebung, da sind sie ja nun wirklich nicht weit, weit weg von den Bürgern und Bürgerinnen gerade, sondern es geht ja wirklich darum, dass anhand von Abtreibung wirklich die Demokraten gegen die Republikaner ausgespielt werden. Als wäre es irgendwie an sozusagen die politische Gesinnung gebunden, was es auch nicht immer war. Das ist ja auch eine Entwicklung gewesen in den USA. Und irgendwie sozusagen irgendwie da, es gab immer Demokraten, die irgendwie gesagt haben, nein, wir sind gegen Abtreibung, weil wir, weiß ich nicht, katholisch sind, weil wir irgendwie christlich sind. Oder es gab ganz viele irgendwie Republikaner, die auch gesagt haben, ja, es werden einfach nicht weniger Abtreibungen. Das wissen wir. Da gibt es ganz, ganz viele Studien. Wir retten kein einziges Baby auf der Welt, sondern es gibt genauso viele Abtreibungen. Statistisch sogar wahrscheinlich mehr in Staaten, in denen es verboten ist. Aber es gibt einfach viel, viel mehr illegale und gefährliche Abtreibung.
Die US-Demokratin Elizabeth Warren, die protestierte, wenn das Recht tatsächlich gekippt werden sollte, dann würde das vor allem die Armen und sowieso benachteiligten Frauen treffen. Inwiefern? Also am Ende trifft es ja alle, ne?
Naja gut, aber irgendwie Frauen mit Geld haben immer die Möglichkeit, sich eine illegale Abtreibung zu besorgen. Wirklich zynischerweise ist das ja inzwischen so, dass in Mexiko Abtreibung legalisiert worden ist. Irgendwie noch vor nicht gar nicht allzu langer Zeit. Das heißt, die Möglichkeit, über die Grenzen nach Mexiko zu reisen, um dort eine Abtreibung dann legal zu bekommen, ist natürlich sehr viel leichter. Es gibt medikamentöse Abtreibungen, die sind sehr, sehr viel leichter zugänglich für irgendwie Menschen mit Geld. Oder man kann einfach in ein anderes Bundesland reisen, wo es dann wieder erlaubt sein wird. Und das Problem ist ja wirklich, was ist irgendwie das eigene Umfeld? Also ist das Umfeld ein konservatives, das irgendwie genau auch das Erkennen einer Schwangerschaft, das darüber reden können, das sich Hilfe beschaffen, irgendwie sehr, sehr erschwert. Das ist ja auch der einzige Grund für diese sehr späten Abtreibungen. Die sind ja nicht, weil irgendjemand sich denkt, ach, ich warte noch mit der Entscheidung, sondern in der Regel, weil dieser unglaublich hohe soziale Druck dazu führt, dass die Entscheidung oder dass auch die Services, also dass die Möglichkeit, eine Abtreibung zu bekommen, die ist ja auch in ganz vielen Bundesländern gar nicht mehr gegeben.
Wir müssen mal auf die Gesellschaft gucken. Da hat sich ja irgendetwas auch total verschoben in den letzten 50 Jahren. Also die Tatsache, dass im Supreme Court eine konservative Mehrheit, eine deutliche Mehrheit sitzt und dass eben so viele Bundesstaaten die Gesetze ändern wollen, die heißt ja auch, dass sie sich einer Zustimmung in der Bevölkerung zumindest einigermaßen sicher sein können, oder? Also wie erklären Sie sich diesen Backlash?
Das ist tatsächlich gezielte Politik gewesen. Also welche Richter, welche Richterin in den Supreme Court gesetzt worden, da hat auch Trump wirklich sehr seine Hand im Spiel gehabt. Denn bei Umfragen in der Bevölkerung, da sieht es wirklich anders aus. Also dass irgendwie Pro-Life ein sehr viel geringerer Teil ist als Pro-Choice gesamtgesellschaftlich in Amerika, was man ja auch nicht gedacht hätte. Also bei Amerika denkt man ja wirklich irgendwie, das sind alles diese Redneck-Staaten, die halt irgendwie wirklich sehr, sehr, sehr christlich sind. Und da hat sich viel getan. Es hat sich ja auch weltweit ganz viel getan, gerade in den letzten 50 Jahren. Die Zustimmung zu sagen, irgendwie, wir können Menschen nicht dazu zwingen, eine Schwangerschaft auszutragen, die sie nicht austragen wollen. Das Recht auf eine sichere Abtreibung ist ein Menschenrecht. Das ist ja eine UN-Resolution. Das hat der Europarat irgendwie entschlossen. Das heißt, irgendwie, da geht Amerika gerade in die komplett andere Richtung als der weltweite Trend, wenn man mal von Polen absieht.
Mithu Sanyal, können wir uns da in Deutschland mit unseren Schwangerschaftsabbruchgesetzen vielleicht sogar ein bisschen stolz auf die Schultern klopfen?
Es ist tatsächlich so, dass wir ja gerade dabei sind, Klopf auf Holz, irgendwie den Paragraph 219a, der vermeintlich irgendwie Werbung für Schwangerschaftsabbruch verbietet, der de facto Informationen über wie, unter welchen Umständen, wer verboten hat, dass wir den gerade abschaffen. Es gibt im Koalitionspapier auch tatsächlich die Aussage, dass wir den 218 abschaffen wollen, also den Paragraph, der Schwangerschaft in Deutschland immer noch zu einer Straftat macht. Das dürfen wir immer nicht vergessen. Auch in Deutschland ist Schwangerschaft immer noch eine Straftat, die nur unter bestimmten Indikationen straffrei ist. Und ich hoffe sehr, dass tatsächlich noch einmal darüber diskutiert wird, wir müssen diesen Paragraph reformieren. Ich würde ihn nicht abschaffen, also weil da auch drin steht, dass wir niemanden dazu zwingen dürfen, abtreiben zu müssen, weil das war ja ganz lange so, dass irgendwie Frauen mit Behinderungen gezwungen wurden, dass irgendwie heroinabhängige Frauen zum Beispiel gezwungen wurden, abzutreiben. Das ist ja genauso ein massiver, ein schmerzhafter Eingriff in reproduktive Rechte, wie irgendwie Menschen zu zwingen, eine Schwangerschaft gegen ihren Willen auszutragen. Aber ich denke tatsächlich, da sind wir auf einem guten Weg, auch gesamteuropäisch, auch wenn wir immer das Gefühl haben, die Rechten greifen das gerade massiv an. Also der Trend geht wirklich in die andere Richtung und es heißt jetzt einfach nur, das zu unterstützen.
Mithu Sanyal, Kulturwissenschaftlerin und Autorin über das drohende Aus von Roe vs. Wade, dem Recht auf Abtreibung in den USA. Das Programm des diesjährigen DocFest München ist sehr politisch geprägt, was man nicht nur am Eröffnungsfilm sieht, über den wir gleich sprechen. Da läuft zum Beispiel auch ein Film über die blutige Niederschlagung von Protesten gegen Lebensmittelkürzungen in Polen. Er heißt 1970. Ein anderer Film begleitet Roma in Deutschland. After a Revolution spielt im bürgerkriegszerrütteten Libyen. Und auch vier Filme aus der Ukraine sind zu sehen. Eröffnet wurde das Festival am Abend aber mit einem Film, der dann auch gleich in den Kinos anläuft, nämlich Nawalny über den russischen Oppositionellen, der seine 9-jährige Haft im Straflager absitzt. Der kanadische Regisseur Daniel Roer hat ihn begleitet und mit dem Leiter des DocFest München habe ich über diesen Film gesprochen. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Herr Sponsel, über Alexei Nawalny konnte man ja unglaublich viel lesen, zumindest bis er hinter Gefängnismauern verschwunden ist. Was ist denn an diesem Film das Spezielle?
Ja, die Kraft, die so ein Dokumentarfilm hat, wenn er eine längere Zeit dabei ist und Dinge wirklich mehr als nur dokumentieren kann, nämlich erzählen kann, weil der Film ist ja wirklich quasi so eine Art Heldenreise, wenn man das jetzt so an unter cineastischen Aspekten sieht, ist, dass wir dabei sind, wenn quasi Weltgeschichte passiert, wenn Nawalny sich erholt im Schwarzwald und sich auf die Spurensuche macht und mit Unterstützung von Bellingcat, dieser Initiative, findet er dann ja tatsächlich die Spuren, die zum Geheimdienst führen und dann auch wirklich letztendlich zu den Namen der Personen, die ihm quasi im Auftrag von Putin vergiften sollten.
Das ist ja auch so ein zentraler Strang in diesem Film, diese Recherche, die zunächst zu einem Forschungsinstitut für chemische Kampfstoffe führt. Wir hören mal in einen Ausschnitt rein.
We knew that the poison was Novichok. And Novichok, we had proven in the previous investigation, is only manufactured in this facility called the Signal Institute. The Signal Institute in Moscow works under the guise of a R&D center that develops advanced form of sports nutrition drinks. That's the legend. Yet they employ for this work 12 scientists whose only experience and background is in chemical weapons.
Und schließlich ruft Nawalny dann ja auch unter falschem Namen seine Killer an und fragt so Leute, ja, warum hat denn das mit dem Mord an Nawalny eigentlich nicht geklappt? Und dann erhält er ja irgendwann auch tatsächlich eine Antwort. Das ist wirklich ein Moment, den ich in Dokumentarfilmen so selten gesehen habe.
Ja, das ist richtig. Das muss natürlich extrem gut vorbereitet sein, weil sowas darf dann natürlich nicht passieren, wenn das Kamerateam nicht anwesend ist. Also das ist natürlich klar abgesprochen, zu welcher Uhrzeit man das macht, das ist aufgebaut, das Setting, und dann passieren aber die Dinge, die dann passieren. Das wiederum kann das Filmteam ja gar nicht steuern, wie diese Telefonate jetzt gelaufen sind. Und dass einer der Täter dann tatsächlich sich auf dieses Gespräch einlässt, die anderen blocken ja, die riechen die Lunte quasi, dass da jemand anruft, der sich nicht so richtig ausweisen kann, aber einer geht ja auf das Gespräch ein und erzählt dann doch ziemlich viel.
Man sieht einen unglaublich selbstbewussten, starken, ich würde mal sagen, ja, auf jeden Fall Siegertyp Nawalny, sehr professionell, auch im Umgang mit der Kamera. Da kann man sich fragen, wie nah kommt der Regisseur ihm eigentlich und wie viel Selbstinszenierung ist dabei? Was würden Sie sagen?
Ich denke, und sollte bewusst sein, dass Nawalny ist ein starker Charakter, sonst würde er auf der politischen Ebene nicht so agieren in diesem Land, wo es keine demokratischen Zustände gibt und er immerhin erfolgreiche Oppositionspolitik betrieben hat. Das ist das eine. Andererseits ist er Medienprofi, er macht selber Dokumentarfilme. Insofern ist er sich bewusst dessen, was vor der Kamera wie wirkt. Nur andererseits lässt er sich jetzt bei diesem Film begleiten und sein Leben beobachten. Und was da ja stattfindet vor der Kamera, ist ja kein Spiel oder keine Inszenierung, sondern das ist ja das, was wirklich passiert ist. Nämlich er macht sich auf die Spurensuche nach den Attentätern und klärt diesen Fall quasi auf. Also insofern ist es gleichermaßen eine starke Geschichte, die von einem starken Charakter, die aber da auch in diesen Elementen dokumentarisch ist.
Dieser Dokumentarfilm ist also zum einen Krimi, kann man ja schon so sagen, zum anderen auch eben ein Porträt dieses Helden. Sie haben es ja am Anfang eine Heldenreise genannt. Was erfährt man denn über Russland?
Ich finde, dass man über Russland ganz viel erfährt, nämlich dass das, was Herr Schröder ja 2004, glaube ich, gesagt hat, dass Putin ein lupenreiner Demokrat sei, natürlich nie gegolten hat, weil Putin hat zu jeder Zeit heftige Dinge unternommen, um Opposition zu unterbinden, sei nur der Fall Chodorkowski. Und das bekommen wir in diesem Film auch miterzählt, dass demokratische Entwicklungen in Russland eigentlich möglich sind und dass natürlich jemand wie Nawalny, der politisch agieren will, auch nicht nur mit sanften Mitteln arbeiten kann, sondern natürlich da auch rhetorisch und in der Frage, mit wem er sich verbündet, natürlich auch starke Kräfte setzt.
Liefert dieser Film auch eine Erklärung, warum Nawalny, so stark er ist und so gewieft er ist, dann zumindest bislang nicht den Erfolg hatte, den er sich gewünscht hat als Politiker?
Ja, vielleicht werden wir aber auch wirklich mit diesem Film und darüber hinaus Zeuge eines Dramas, weil ich wüsste gar nicht, wer jetzt wie gewieft sein sollte, um Putin die Stirn bieten zu können. Ich habe jetzt ein Interview gehört mit einem namhaften Literaten aus Russland, der emigriert ist, und der sagt, eigentlich kann Putin nur durch einen neuen Putin verdrängt werden. Also nicht durch eine reguläre Opposition, demokratische Kräfte, sondern durch andere undemokratische Kräfte. Und dafür steht Nawalny jetzt ja nicht. Also auf dem Weg, auf dem er das jetzt probiert, ist es vielleicht auch eine Geschichte, mit der man nicht ausgehen kann, dass sie gut ausgeht.
Schauen wir mal auf das Programm jenseits dieses Films, des Dogfests, in den nächsten 10 Tagen. Was steht da noch auf dem Programm?
Ja, ich kann gerne 2 Reihen hervorheben. Besonders Freude macht uns jedes Jahr die Themenreihe, die Doc-Focus-Reihe, wo wir ein Thema fokussieren. Und da hat sich in diesem Jahr aufgrund der Einreichlage das Thema Arbeit aufgedrängt. Das Thema Arbeit ist ja auch durch die Corona-Krise und durch die Digitalisierung hat sich das stark verändert. Gewisse Dinge sind jetzt Selbstverständlichkeit geworden, die noch vor der Krise es nicht waren. Und unsere Reihe Brave New Work, wie wir sie genannt haben, widmet sich diesen neuen Strategien der Arbeitswelten. Und das ist ein sehr spannendes Thema für mich. Und freuen tun wir uns auch auf unser Gastland Spanien. Spanien ist ein spannendes Land in Zentraleuropa und ist auch ein Stück weit unvertraut. Ich meine, es war bis 1975 herrschte dort die Franco-Diktatur und es ist einen langen Weg gegangen, um aus den Tiefen sich herauszuarbeiten. Und jetzt haben wir dort auch wieder einen Rückfall mit Rechtspopulisten wie in anderen Ländern auch. Also Spanien ist es vertraut, glaube ich, als Reiseland, aber politisch und gesellschaftlich haben wir in dieser Themenreihe einiges zu entdecken.
Daniel Spondel, Leiter des Dogfests München, das heute Abend begonnen hat. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch.
Ja, bitte gerne.
2. Abend bei den Ruhrfestspielen nach der gestrigen Eröffnung mit Sibyl von William Kentridge, von der unser Kritiker Stefan Keim ja sehr begeistert war. Heute Abend folgte Bros von Romeo Castellucci. Dieser Castellucci, der bei internationalen Festivals ja ein Dauergast ist, mit seinen bildgewaltigen, meist auch sehr politischen Aufführungen. Und auch dieses Stück Bros hat Verstörungspotenzial. Es geht um Macht, es geht um Gewalt. Es stehen Laiendarsteller auf der Bühne, die als Polizisten über Kopfhörer Befehle empfangen, ohne nachzudenken, so Castellucci in einem Arte-Interview.
Sie können die Befehle nicht interpretieren, weil sie keine Zeit dazu haben. Dem Befehl folgt unmittelbar die Aktion. Das ist auch eine Metapher für die Art und Weise, wie unser Verhältnis zu Gesetz und Befehl funktioniert, nämlich ohne das Gewissen einzuschalten.
Soweit Romeo Castellucci. Stefan Keim, das klingt erstmal nach einer Auseinandersetzung mit dem Thema Polizeigewalt. Ist es das?
Es ist überhaupt eine Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt, denn ganz am Anfang, auch wenn das Publikum zum Teil noch reinkommt, sehen wir erstmal noch gar keine Polizisten, überhaupt keine Menschen auf der Bühne, sondern zu einem ohrenbetäubenden Lärm. Es werden auch direkt am Anfang Ohrstöpsel ausgegeben und als ich die erst nicht nehmen wollte, hat mir die Dame am Einlass gesagt, bitte, bitte nehmen Sie sie mit. Sie brauchen sie unbedingt. Ich habe sie dann allerdings doch rausgelassen, weil ich mich dem Terror auch wirklich aussetzen wollte. Auf der Bühne sind Maschinen, da ist so eine Art Flak. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt wirklich so eine Kanone ist, die in alle möglichen Richtungen geht oder eine Kamera. Es ist alles ziemlich dunkel, es sind so flackernde Neonlichter, es wirkt so ein bisschen wie so ein Notstromgenerator, der nicht vernünftig läuft, also alles extrem unangenehm und da kriegt man so eine Ahnung davon, wie es sein könnte, wenn die Maschinen gegen einen Krieg führen.
Jetzt aber nochmal zu den Laiendarstellern, die ja schon offenbar in Uniform da auftreten. Da scheint jeder Abend anders zu verlaufen, weil natürlich das Ensemble an jedem Ort auch neu zusammengestellt wird, ne? Konnte man zumindest lesen. Was haben Sie da heute Abend gesehen?
Ja, ich habe allerdings den Eindruck, dass die Befehle wahrscheinlich doch einer genauen Choreografie folgen. Zumindest sind die Bilder auch zu sehen gewesen, die ich auch im Trailer von anderen Aufführungen, das ist ja eine Deutschlandpremiere, aber zum Beispiel schon in Paris gewesen. Also da konnte man die Sachen schon wiedererkennen. Es ist ein schwarzer Zettel, es ist ja alles schwarz und dunkel bei Romeo Castellucci, der einem dann auch ausgehändigt wird. Und da sind Anweisungen drin, die anscheinend diese Statisten oder Amateurdarsteller bekommen. Und da stehen Dinge drin wie: Ich werde alle Befehle ausführen, auch wenn ich sie nicht verstehe, auch wenn ich diesen Satz nicht verstehe. Am Ende eines Befehls verharre ich reglos, werde stehen wie eine Statue und auf den nächsten Befehl warten, selbst wenn er 30 Minuten später kommt, selbst wenn er nie kommt. Und am Ende steht: Die Ausführung von Befehlen wird meine Opfergabe sein. Sie wird mein Theater sein. Und der Begriff Opfergabe, ich glaube, der führt in die Seele überhaupt des Theaters von Romeo Castellucci. Das das hat auch was Ritualhaftes. Also wenn da ein nackter Mensch auf der Bühne verprügelt wird, also natürlich nicht real verprügelt, die Schläge stoppen immer kurz vor seinem Körper ab, aber sie werden begleitet mit auch hier völlig übertriebenen, unglaublich lauten Geräuschen und der zuckt und der windet sich und man hat den Eindruck, dem werden minutenlang wirklich, wird ihm jeder Knochen im Körper gebrochen. Das hat etwas unglaublich Brutales, aber eben auch etwas Ritualhaftes und es entwickelt sich so im Laufe dieser Aufführung, dass diese über 30 Polizisten oder Männer in schwarzen Polizeiuniformen, die so ein bisschen an die Uniformen auch aus amerikanischen Filmen erinnern, dass die anscheinend Teil einer Sekte sind. Also sie wenden sich dann einer Art Götzen zu und immer wenn er den Mund aufmacht, ertönt auch wieder ein ganz lautes Geräusch und auch eine Orgel erklingt. Und solche Klängen liegen wirklich fast vollständig unter dieser 75 Minuten langen Aufführung, die einen abstößt, die einen immer wieder auch fasziniert, die teilweise wirklich ekelhaft ist, die ein wirklich radikales Theater ist.
Ja, hört sich jedenfalls nach einem sehr düsteren, sehr schweren und gewaltvollen Abend an, der dann auch irgendwie so auch mit dem Lärm an die Belastungsgrenze geht. Stefan Keim, lassen Sie uns noch kurz über eine Personalie sprechen, die jetzt gar nichts mit den Ruhr-Festspielen, sondern mit der Ruhr-Triennale zu tun hat, dem großen Spätsommerfestival in Nordrhein-Westfalen. Ab 2024 wird die nämlich der niederländische Regisseur Ivo van Hove leiten, wurde heute bekannt gegeben. Ist das aus Ihrer Sicht eine gute Entscheidung?
Es ist auf jeden Fall eine sehr naheliegende Entscheidung, denn er ist jemand, der dem Festival sehr lange verbunden ist, von dem ich auch schon viele Aufführungen dort gesehen habe. Jemand, der anders als Barbara Frey, die ein sehr experimentelles Festival gerade macht, also auch das Programm, das sie jetzt gerade für diesen Sommer vorgestellt hat, enthält so viele völlig unbekannte Künstler, Werke, Künstlerinnen, wie ich es kaum erlebt habe. Ich denke, Ivo van Hove steht auch für Entdeckungen, aber er steht doch wieder mehr für eine Hinwendung auch zu großen Theater- und Operproduktionen. Er ist ja auch in den letzten Jahren doch sehr bekannt geworden, weil er zum Beispiel das David Bowie-Musical Lazarus uraufgeführt hat, auch in New York inszeniert. Also ich glaube, das ist jemand, der wie gesagt von der Wahl her sehr nahe liegt, der dem Festival vielleicht wieder etwas mehr Glamour geben wird.
Stefan Keim über Ivo van Hove und über die heutige Deutschlandpremiere von Romeo Castellucci's Bros, Donnerstag und Freitag nochmal bei den Ruhrfestspielen im kleinen Haus zu sehen. Vor ein paar Monaten erschien er zunächst fast absurd, dieser Vorwurf gegen die Documenta-Leitung, sie unterstütze antisemitische Positionen, aber inzwischen hat er sich manifestiert. Und nachdem sich nun der Zentralrat der Juden bei Kulturstaatsministerin Claudia Roth beschwert hat, ist der Konflikt nicht mehr so leicht auszuräumen, 6 Wochen vor Beginn der Kunstausstellung. Wir haben darüber hier bei Fazit mehrfach berichtet, zuletzt über eine international besetzte Diskussionsreihe We Need to Talk, mit der das indonesische Kuratorenteam Ruan Krupa die Wogen glätten wollte, aber auch die wurde nach der Kritik des Zentralrats jetzt abgesagt. Unser Hessen-Korrespondent Ludger Fittkau kommentiert das.
Die Kunst sprechen lassen, auch wenn es um Antisemitismusvorwürfe geht. Das ist an sich keine schlechte Idee. Offenbar ist die Documenta überzeugt, dass das indonesische Kuratorinnenkollektiv Ruan Krupa mit seiner Auswahl von Künstlerinnen und Künstlern und deren Objekten und Performances für Kassel den Verdacht des israelbezogenen Antisemitismus ausräumen kann, der seit einigen Monaten im Raum steht. Wenn das so sein wird, ist das gut so. Wenn nicht, kommt die Debatte, die nun abgesagt wurde, schnell zurück und wird dann wohl umso heftiger ausfallen, da muss man kein Prophet sein. Im Kern hatte der Zentralrat der Juden mit seiner Kritik an den jetzt abgesagten Diskussionsveranstaltungen nämlich recht. Auch wenn da zum Teil sehr renommierte Wissenschaftlerinnen auf den Podien gesessen hätten, das Thema war doch irgendwie verfehlt. Nicht von der Boykottbewegung BDS, also Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen gegen Israel war in der Einladung die Rede, sondern stattdessen vom Grundrecht der Kunstfreiheit angesichts von steigendem Rassismus und Antisemitismus und zunehmender Islamophobie. Damit ging die Veranstaltungseinladung an dem vorbei, was vorher deutlich öffentlich kritisiert worden war und erst zu den angebotenen Foren geführt hatte. Dass nämlich einzelne Mitglieder des Kuratorinnenkollektivs Rohan Grupper sowie einige der mit ihnen kooperierenden Künstlerinnengruppen möglicherweise mit dem radikalen Teil der BDS-Bewegung sympathisieren, der das Existenzrecht Israels grundlegend in Frage stellt. Dazu kam, der Zentralrat fühlte sich nicht einbezogen. Claudia Roth, die Kulturstaatsministerin, hat dem Streit zwischen dem Zentralrat und der Documenta Vermittlung angeboten. Doch selbst wenn beide Seiten dieses Angebot angenommen hätten, so kurz vor Beginn der Documenta 15 Mitte Juni, hätte man wohl kaum neue Podien zusammenstellen können. Wie auch immer die Diskussionsrunden aussehen, die nun nach der Eröffnung der Documenta 15 dann von den Macherinnen der Weltkunstausstellung angekündigt werden. Diskutiert wird in Kassel ohnehin. Kunst, die auf Gegenwart zielt, hat unweigerlich mit den teilweise ziemlich vergifteten Verhältnissen von Kunst, Politik und Gesellschaft zu tun. Das ist der sehr wahre Satz, den etwa Heinz Bude, der Gründungsdirektor des Documenta-Instituts, über seine Diskussionsreihe gestellt hat, die er ganz unabhängig von Rohan Grupper in Kassel anbietet. Schon wenige Tage nach der Eröffnung der Documenta 15, nämlich am 28. Juni, werden etwa Klaus Leggewi und Daniel Cohn-Bendit mit ihm diskutieren. Cohn-Bendit ist jemand, der den Bundestagsbeschluss für falsch hielt, der gesamten BDS-Bewegung in Deutschland den Zugang zu öffentlichen Räumen verbieten zu wollen. Der aber auch zurückweist, Israel mit Südafrika zu Zeiten der Apartheid gleichzusetzen, wie es Teile der BDS-Bewegung immer wieder tun. Die oft menschenverachtende Siedlungspolitik Israels in den Palästinensergebieten muss kritisiert werden dürfen, auch von Künstlerinnen und Künstlern bei der Documenta 15. Doch das Existenzrecht dieses Staates darf nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden. Wenn die Künstlerinnen dies in Kassel berücksichtigen, wie es offenbar die Documenta-Direktion glaubt, werden sich die Wogen schnell glätten. Dann hat die Absage Sinn gehabt.
Die Documenta sagt die Diskussionsrunde We Need to Talk Up. Ein Kommentar war das von Ludger Fittkau.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Frederik Wirwich.
Führende Intellektuelle haben sich in der Wochenzeitung Die Zeit für kontinuierliche Waffenlieferungen an die Ukraine und die Ausweitung wirtschaftlicher Sanktionen gegen Russland ausgesprochen. Zu den Unterzeichnern gehören der Publizist und Vorsitzende der Denkfabrik Zentrum Liberale Moderne Ralf Füchs, die ehemalige Bundesbeauftragte für Stasi-Unterlagen Marianne Birtler und die Autorin Eva Menasse. Wer die europäische Friedensordnung angreife und Kriegsverbrechen begehe, dürfe nicht als Sieger vom Feld gehen, heißt es darin. Es gebe gute Gründe, eine direkte militärische Konfrontation mit Russland zu vermeiden. Aber die deutsche Geschichte gebiete alle Anstrengungen, erneute Vertreibungs- und Vernichtungskriege zu verhindern. Ralf Füchs verwies im Deutschlandfunk Kultur auf die Hoffnung und den Glauben der Ukrainer, gegen die russische Armee bestehen zu können.
Wenn der Westen sie mit der nötigen militärischen Ausrüstung unterstützt. Ja, und dazu gehören auch diese berühmten schweren Waffen, Artillerie, Panzer, Schiffsabwehrraketen, Luftabwehr, damit sie sich gegenüber der russischen Übermacht behaupten können. Die Moral ist sowieso auf Seiten der Ukraine.
Ralf Füchs, Vorsitzender der Denkfabrik Zentrum Liberale Moderne. Die Bundesregierung hat erinnerungspolitische Projekte konkretisiert. Das Kabinett billigte in Meseberg unter anderem Eckpunkte für das geplante Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation. Leonie Schwarzer.
Das Zentrum soll sich mit den Erfahrungen der Ostdeutschen seit der Wiedervereinigung beschäftigen. Nach dem Beschluss des Kabinetts können jetzt die Vorbereitungen beginnen. Unter anderem geht es um die Frage, wo das Zentrum stehen soll. Städte und Gemeinden in Ostdeutschland können sich dafür bewerben, so der Kanzler. Außerdem wurden Pläne für ein Dokumentationszentrum beschlossen, das sich mit den Folgen der deutschen Besatzungsherrschaft befassen soll. Es sei Krieg in Europa und deshalb gerade jetzt wichtig, sich mit der deutschen Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg zu beschäftigen, sagte Kanzler Scholz.
Die Goethe-Medaille geht in diesem Jahr an 4 Kulturschaffende aus Afrika und Indien. Mit dem wichtigsten Preis der auswärtigen Kulturpolitik ehre Deutschland den Multimedia-Künstler Mohamed Abla aus Ägypten, die Direktorin des Johannesburg Holocaust and Genocide Center Tali Nates aus Südafrika sowie die Künstlerinnen des Sandbox Collective Nimi Ravindran und Shiva Pathak aus Indien. Das teilte das Goethe-Institut mit. Alle 4 Preisträger treten ein für Meinungsfreiheit, Diversität und gegen Gewalt. Der vielfach als transphob kritisierte US-Komiker Dave Chappelle ist auf offener Bühne von einem Mann mit der Nachahmung einer Schusswaffe attackiert worden. Wie auf Videos in den Online-Netzwerken zu sehen war, kletterte bei einer Stand-up-Comedy-Veranstaltung in Los Angeles ein Zuschauer auf die Bühne und riss Chappelle zu Boden. Der Angreifer wurde laut Polizei von Sicherheitsleuten überwältigt und ins Krankenhaus gebracht. Chappelle blieb unverletzt. Chappelle war vor einer Weile in die Kritik geraten, weil er sich über Transgender lustig gemacht hatte. Der afroamerikanische Komiker sagte außerdem, für sexuelle Minderheiten habe es binnen weniger Jahre Verbesserungen gegeben, die schwarze Menschen in Jahrzehnten nicht erreicht hätten.
Das waren die Kulturnachrichten von Frederik Wirwig. Am 12. Februar, also kurz vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs, feierte in Kiew eine Fidelio-Inszenierung Premiere. Es war die erste und auch die einzige Vorstellung. Dann konnte die Oper dort nicht mehr aufgeführt werden. Dass sie jetzt am Schauspiel Meiningen zu sehen und zu hören war, das ist einer Aktion und auch einer logistischen Meisterleistung geschuldet, die wohl dem eigenen Gefühl der Machtlosigkeit in diesem Krieg trotzen wollte. Zumal es sich offensichtlich um eine sehr politische Inszenierung der Beethoven-Oper handelt. Jörn Florian Fuchs ist unser Kritiker, war heute bei der Premiere. Herr Fuchs, der ukrainische Regisseur Andrzej Maslakow, der hat die Handlung in ein KGB-Gefängnis zu Zeiten der stalinistischen Diktatur verlegt. Wie sah das denn aus?
Naja, wie man sich das so vorstellt. Also da ist ein autoritäres System und das unterdrückt die Leute. Im zweiten Teil dann der Kerker von dem Gefangenen, dem wesentlichen Gefangenen, also sprich Floristan, der ist in einer Jauchelgrube oder nahe dran dort interniert und es wird überhaupt viel mit Schmuddeligen, mit durchaus auch eben ja düsteren Fäkalien, auch Worten an diesem Abend hantiert. Also es ist kurz gesagt etwas, was ich so aus Inszenierungen, etwa in Lettland habe ich mehreres gesehen, so vor 10 Jahren gesehen habe, wo alles in so einer gewissen Trash-Atmosphäre spielt, sehr grob gebaut, sehr grob, was die Personenführung betrifft, aber auch das Inhaltliche. Nur die große Klammer ist eben dieses stalinistische Regime, das aber auch immer wieder gebrochen wird. Das ist nicht alles 1:1 gedeutet, sondern es ist eher, ja, es steht paradigmatisch für so Gewaltregimes an sich.
Und das Ganze ist vom Team der Kiewer Oper, um das jetzt vielleicht mal kurz zu erklären, wer kam da überhaupt?
Das ist das Freie Modern Music Theater Kiew, wenn man das jetzt mal im gut Englisch-Deutsch sagt. Und diese Kompanie ist eingeladen worden vom Meininger Intendanten Jens Neundorf von Enzberg, der eben den Regisseur gut kennt und gesagt hat, also wenn es eine Auftrittsmöglichkeit braucht, dann machen wir das hier. Die sind dann über abenteuerliche Wege mit dem ganzen Bühnenbild aus Kiew hier angereist. 1 Dutzend Sängerinnen und Sänger. Das Orchester ist das Meininger Orchester, die Hofkapelle. Und dirigiert hat an diesem Abend, das ist ganz interessant, Sergei Golubnitschi, das ist der ukrainische Dirigent. Den zweiten Teil Philippe Bach, der wiederum ist der Generalmusikdirektor von Meining. Also da ist auch eine deutsch-ukrainische Zusammenarbeit im Graben gewesen. Und der Chor, der ist zum Teil aus Meining, zum Teil aus Coburg, wo diese Produktion auch noch hingeht. Also überall buchstäblich Multikulti, verschiedenste Kulturen. Aber das Wichtige eben, die Sängerinnen und Sänger, sie stammen alle von diesem Ensemble, kommen aus Kiew. Der Transport vom Bühnenbild, der ist, das war sehr problematisch, das ist stecken geblieben rund um das orthodoxe Osterfest. Dann musste man, gab es in einem Gespräch vorher so die Info, musste man also schauen, dass man im Vorfeld schon Geld bezahlt, damit überhaupt das weitertransportiert werden kann. Das kam also alles gerade noch rechtzeitig an und ist auch ja ein sehr grobes Bühnenbild, eine Mauer, abstrakte Bilder. Es gibt ein paar Videoeinblendungen, also das man merkt schon, dass die Leute alle hier aufs Ganze gehen wollen, aber es ist für unsere Augen hier in Deutschland ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil eben manches auch bewusst so im Raum stehen bleibt, sehr schroff und abrupt ist auch die Szenenwechsel. Und es gibt aber einen Kniff, den ich schon ziemlich gelungen fand, und zwar am Ende ist ja in dem Stück die große Utopie, die Utopie auch der Ehe. Es ist ja eine Frau, die ihren Mann aus dem Gefängnis, eben diesen Floristan, befreit. Das alles leugnet die Inszenierung und sagt, also das geht eigentlich tragisch aus. Wir sehen ein Video zu Schwanensee-Musik von Tschaikowski, die eingespielt wird. Und unterschiedlichste Herrscher aus verschiedenen Zeiten, aber auch jemand wie Gorbatschow, aber auch Fidel Castro, Julia Timoschenko und all diese sehen wir in einem Moment, wo sie strahlen, wo sie etwas wollen für ihr Volk, wo das Volk jubelt und anschließend sehen wir die Panzer rollen. Und wer nicht vorkommt an diesem Abend, ist ausgerechnet Wladimir Putin, aber den kann man sich eben hinzudenken, den muss man nicht auch noch in dem Ganzen sehen.
Und war das Ganze musikalisch auch interessant?
Die Sängerinnen und Sänger haben deutsche Zwischentexte über Wochen auswendig gelernt. Die haben das natürlich in Kiew auf Ukrainisch, diese Fidelio-Texte dort gesprochen. Und Maslakow, der Regisseur, hat auch eine eigene Textfassung erstellt, die zum Teil sehr ins Ordinäre geht und ins Zotige und auch sehr viel Humor bietet. Da muss ich sagen, hat man immer natürlich diesen Akzent und diese Fremdheit in der Sprache, auch in der gesungenen Sprache. Das bleibt diesen Abend, aber das finde ich eher befruchtend. Die sängerischen Leistungen waren teilweise, muss ich sagen, sehr gut. Sergei Androschuk etwa als Floristan hat mir da am besten gefallen. Musikalisch ist die Schwierigkeit, dass man gemerkt hat, dass da zu wenig Probezeit waren. Also das ging von der Koordination ein bisschen nach Kraut und Rüben. Ich muss aber sagen, das ist ja auch nicht das Kriterium jetzt.
Ja, wie war denn die Stimmung an diesem Abend?
Ich wollte gerade sagen, die Stimmung war sehr, sehr gut. Es kam der stellvertretende Ministerpräsident von Thüringen. Verschiedene Honorationen waren im Publikum. Und es ging übrigens, die ganze Geschichte kam zustande, das muss man ausnahmsweise mal sagen, ganz unproblematisch, dank Herrn Melnik. Denn über den Tisch vom Botschafter Melnik ging nämlich die Bitte, dass die Herren da auch ausreisen dürfen. Die müssten ja eigentlich sich bereithalten, um in den Kriegseinsatz zu gehen. Und sie haben im Moment bis 25. Mai eine Genehmigung, sich in Deutschland aufzuhalten und wollen das verlängern. Und es werden also weitere Theater gesucht, die diese Produktion zeigen. Im Gespräch sind im Moment noch Siegen und Heidelberg, und dass die Zukunft dieses Ensembles steht natürlich jetzt mit einem großen Fragezeichen. Aber das Entscheidende ist, dass hier ein Intendant war, der gesagt hat, die Leute sollen Auftrittsmöglichkeiten haben. Wir wollen auch mal dem Publikum hier diese spezielle Ästhetik vorstellen, und dass das dann wirklich auch noch realisiert werden konnte, ist natürlich einfach ein Wurf.
Jan-Florian Fuchs über Beethovens Fidelio, ein Gastspiel aus Kiew am Staatstheater Meiningen und auch, ja, eine Antikriegsaktion. Über einen Film haben wir vorhin schon gesprochen, der diese Woche in den Kinos anläuft, nämlich Nawalny. Aber das ist nicht alles. Da wären noch Memoria mit Tilda Swinton und Die Kunst der Stille, ein Dokumentarfilm über Marcel Marceau, also den großen Pantomimen, Jörg Taschmann. Es gab über ihn doch vor kurzem auch einen Spielfilm. Da ging es um Marceaus Rolle in der Résistance. Der hat ja eine interessante Biografie. Wie ist dieser Film denn jetzt aufgezogen?
Also es ist dann schon ein Film, in dem man doch einiges aus der Biografie von Marcel Marceau erfährt, der als Sohn ostjüdischer Einwanderer 1923 in Straßburg zur Welt kam und der Judenverfolgung als junger Mann auch deshalb entkam, weil er eben der Resistance, dem französischen Widerstand beitrat und da mehreren hundert jüdischen Kindern auch das Leben gerettet hat. Man sieht ihn dann natürlich auch als großen Pantomim, als Bieb, das ist dieser Clown, den er erschuf, die weiße Maske, das Ringelhemd, und er ist eben Entertainer, ein Meister im Ausdrücken von Gefühlen und verfügte eben über diese große Körperbeherrschung und war eben ganz Künstler, hat 300 Aufführungen im Jahr streckenweise gemacht, war immer unterwegs, fast nie zu Hause. Und das Schöne an diesem Film ist, man lernt ihn auch sehr gut kennen durch eine schöne Auswahl an Archivmaterial. Da sieht man ihn dann auch beim Pantomimentanz. Und was ich auch spannend fand, das ist auch dreisprachig. Manchmal ist es Französisch, manchmal Englisch und einmal ist es sogar Deutsch. Und hier hören wir mal kurz herein.
Es gibt kein französisches, deutsches, englisches, japanisches Lachen und Weinen. Das Lachen und Weinen gehören dem Menschen. Und deshalb, durch die Pantomime, die Kunst der Gebärde, haben wir das Gefühl, dass wir sehr nah in dem Herzen des Menschen stehen.
Da haben wir ihn also gehört, Marcel Marceau, wie er über die Pantomime spricht. Aber es kommen ja auch noch andere zu Wort in diesem Film. Seine Töchter, seine Ehefrau, sein Enkel. Lebt die gesamte Familie noch in, ja, Marceaus Schatten?
Das ist ganz interessant, weil die Familie, also zwei seiner Töchter, auch ein Enkel, der übrigens auch Tänzer ist, und seine Ehefrau oder seine Ex-Frau eine Art Performance aufführen, auch als Hommage eben an Marcel Marceau. Was der Film aber nicht verrät, ist, dass das schon bereits die dritte Ehefrau war, dass er auch andere Kinder hatte. Insofern gibt es da auch Informationen in diesem Film, die fehlen. Das kann man dem Film doch durchaus ein bisschen vorwerfen, weil man diese Informationen vielleicht auch ganz gerne gehabt hätte. Dann kommt auch noch eine ganz andere Ebene hinzu, nämlich der Filmemacher Mauritius Stärkle-Drucks, ein Schweizer, hat einen Vater, der taub ist. Und dieser taube Vater hat Marceau gesehen und hat sich sehr inspiriert von ihm gefühlt und macht auch Pantomime. Auch das zeigt dieser Film. Und diese ganzen Interviewebenen und auch heutigen Ebenen werden dann, wie gesagt, eben mit Archivmaterial kombiniert. Man bekommt trotzdem einen sehr starken Eindruck, wer Marcel Marceau war, und ist auch tief beeindruckt von dieser sehr charismatischen Figur, der eben überall auf der Welt aufgetreten ist, ein großer Pazifist war und eben auch ein ganz großer Künstler. Und das zeigt dieser Film schon ganz gut, trotz gewisser Schwächen, wenn es um Lücken im Privatleben geht oder eben auch um dieses Reenacting, also so das Nachstellen von Szenen, was ich immer für vollkommen überflüssig halte in Dokumentarfilmen.
Die Kunst der Stille, ein Dokumentarfilm über den Pantomime-Künstler Marcel Marceau. Api Chatpong Verasitakul, schwieriger Name, aber auch einer, den man eben nicht so schnell vergisst. Obwohl die Goldene Palme für seinen Film Uncle Bonmi erinnert sich an seine früheren Leben, jetzt schon 12 Jahre alt ist. Der neue Film von ihm heißt Memoria. Wie gesagt, Tilda Swinton spielt die Hauptrolle. Jörg Taschmann, worum geht es da?
Sie spielt Jessica, eine Forscherin, eine Orchideenzüchterin, die ihre Schwester in Kolumbien besucht. Und plötzlich hört diese Frau immer wieder so einen Knall, so ein seltsames, dumpfes Geräusch. Das versucht sie mithilfe eines Tontechnikers irgendwie wieder zu erschaffen. Und dann führt sie ihre Suche auch immer wieder nach Geräuschen, nach Tönen zu Forschern, die zum Beispiel einen 1000 Jahre alten Schädel in der Hand halten. Dieser Tontechniker Hernan verschwindet plötzlich. Dann reist sie fast bis in die Nähe des Urwaldes und dort taucht ein älterer Hernan auf, mit dem sie sich ewig unterhält und der dann auch plötzlich in so einer Schockstarre einfach so auf dem Boden liegt. Also es ist, wie Sie vielleicht schon merken, ein Film, der sich schwer erzählen lässt, den man eher fühlen muss, den man eher sehen und hören muss. Da geht es eher um Befindlichkeiten und, wie ich finde, leider auch um sehr viel pseudophilosophische Gespräche. Also es ist auch ein wenig anstrengend, diesem Film zu folgen.
Tja, und ich wollte jetzt gerade sagen, naja, wenn Tilda Swinton mitspielt, dann wird das schon gut gehen. Also eine, die eigentlich alles kann, würde man sagen. Da waren aber auch noch andere bekannte Darstellerinnen mit von der Partie. Tragen Sie diesen anscheinend sehr künstlerischen Film denn?
Na, wer zum Beispiel auch in einer kurzen Szene zu sehen ist, ist die Französin Jeanne Balibar, die man ja auch in Deutschland ganz gut kennt, weil sie ja auch an der Volksbühne Theater gespielt hat, auch sehr polyglott ist, mehrere Sprachen spricht, und die sitzen dann irgendwo in Kolumbien auf einer Bank und dann sagt die Figur der Tilda Swinton, ich habe das Gefühl, verrückt zu werden, und Jeanne Balibar antwortet ihr, ach, das ist ja nicht das Schlimmste. Und das meine ich mit so pseudophilosophisch. Das ist genau so, wie man sich eben nie unterhält, so rein zufällig, wenn man sich als Fremder in einer Parkbank plötzlich in Kolumbien trifft und Englisch miteinander redet. Und insofern wirken auch Tilda Swinton oder eben Jeanne Balibar eher wie Touristen oder wie Fremde. Dieser ganze Film besteht für mich mehr aus einer Aneinanderreihung von kurzen Bild- und Tonvignetten. Da gibt es schöne Momente, eine Jam-Session zum Beispiel, der man auch mal minutenlang zuschauen und zuhören kann. Aber insgesamt war mir das zu kunstgewerblich, zu bemüht, zu intellektuell und eben gar nicht sinnlich, auch wenn es die ganze Zeit eigentlich um sinnliche Dinge geht. Und auch diese Figuren bleiben für mich eher Behauptungen. Das Ganze war mir persönlich zu verrätselt. Da ist schönes Stückwerk dabei, aber so als Ganzes hat es mich für 2 Stunden 16 eben dann doch nicht genug gefesselt.
Ja, gemischte Gefühle also zu Memoria von unserem Filmkritiker Jörg Taschmann. Morgen läuft er in den Kinos an. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Bleibt zum Schluss dieser Fazitausgabe noch der Blick in die Feuilletons von morgen. Heute mit Tobias Wenzel.
Kaum hatte sich Friedrich Merz mit einer neuen Nahkampfbrille bewaffnet, wurde er in Kiew von Präsident Zelensky empfangen, schreibt Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt und spekuliert, warum im Gegensatz zu Steinmeier dem CDU-Vorsitzenden diese Ehre zuteil wurde. Hofften die Ukrainer, dass der sauerländische Politiker im eigenen oder mit 2 eigenen Flugzeugen kommt und sie gleich da lässt? Mehr schwere Waffen liefern? Ja, heißt es nun in einem zweiten offenen Brief von Intellektuellen an Olaf Scholz. Nein, hieß es im offenen Brief der letzten Woche. Es wäre schön, wenn diesen Debatten nicht der Rückfall in alte Unsitten folgte, also der jeweils anderen Seite das Schlechteste zu unterstellen, schreibt Giovanni Di Lorenzo in der Zeit über beide Positionen. Denn alle eint die Abscheu vor dem russischen Angriffskrieg. Es ist, als hätte sich die Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Di Lorenzos Worte zu Herzen genommen. Denn gerade das Feuilleton dieser Zeitung war zuletzt damit aufgefallen, den Unterzeichnern des ersten offenen Briefes das Schlechteste, etwa Empathielosigkeit oder Egoismus, zu unterstellen. Nachdem in der Mittwochsausgabe gleich drei Artikel gegen diesen ersten offenen Brief und für die Lieferung schwerer Waffen abgedruckt wurden, lässt nun das Feuilleton der FAZ Reinhard Merkel, Strafrechtler und ehemaliges Mitglied des Nationalen Ethikrates, im Interview zu Wort kommen. Merkel gehört zu den Erstunterzeichnern des in der Emma publizierten offenen Briefs. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo die Ausgangsposition für die Ukraine in Waffenstillstandsverhandlungen relativ gut ist, aber sich in den nächsten Wochen und Monaten nicht verbessern wird, sagt Reinhard Merkel. Die Gefahr einer atomaren Eskalation und die Schutzpflicht der Regierung in Kiew gegenüber ihren nicht kämpfenden Bürgern treffen in dieser Erwägung zusammen. Man kann bestreiten, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für ein Ende der Kampfhandlungen ist. Aber dann gibt man sich einer Illusion hin, die viele Journalisten und Politiker in diesem Land teilen, der Täuschung, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann. Gewonnen hat Russland schon jetzt den ersten Preis für absurde Propaganda. Die Erklärungen von Außenminister Sergei Lavrov, der in einem Interview die eifrigsten Antisemiten unter den Juden selbst ausmachte und Adolf Hitler jüdisches Blut zuschrieb, sind auch kaum mehr zu steigern, schreibt Kai Strittmatter in der Süddeutschen Zeitung. Er berichtet über Plakate, die seit dieser Woche an Bushaltestellen in Moskau hängen. Wir sind gegen den Narzissmus, sei darauf zu lesen, und Sie sind es nicht. Die hier Geschmähten sind schwedische Prominente, der IKEA-Gründer Ingvar Kamprad, der Regisseur Ingmar Bergman und Astrid Lindgren. Ein aus dem Zusammenhang gerissenes Zitat soll die Kinderbuchautorin als Nazi-Anhängerin entlarven. Sie habe aber nie ihre Abscheu vor den Nazis verborgen, so Strittmatter. Sie nennt Hitler Deutschland eine bösartige Bestie und schreibt: Schade, dass niemand Hitler erschießt. Dass die Propagandaplakate gerade jetzt auftauchen, ist für Strittmatter kein Zufall. Schweden steht wie Finnland wohl kurz davor, seine Bündnisfreiheit aufzugeben und der NATO beizutreten, schreibt er in der SZ. Zum Schluss noch ein Tipp aus der Welt. Lena Karger empfiehlt augenzwinkernd eine Fotodrohne der Videoplattform Snapchat. Die Drohne eröffne im Gegensatz zur Handykamera völlig neue Möglichkeiten. Ein Selfie beim Klettern am Berghang zum Beispiel oder während des Balancierens auf einem Seil in der Höhe, schreibt Karger. Instagram-Boyfriends müssen sich nicht mehr die Knie im Sand blutig robben für den perfekten Bikini-Shot der Freundin im Karibikwasser oder waghalsig über Poolränder lehnen.
Das war die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.